Wir haben uns letztes Mal mit Platon noch beschäftigt. Wir sind ja zu dieser Dreiheit des Begründens schon vorgedrungen und haben dann eben gesehen, dass das ein wesentlicher Schritt über Parmenides hinaus ist. Es ist jetzt das Verhältnis von Grund und Begründeten nicht mehr so, dass eins das andere ausschließt und dass überhaupt nicht wirklich zu einem Begründungsverhältnis kommen können, sondern dass der Grund selber ist überall im Begründeten wirksam. Das Begründete selbst steht in unmittelbarer Differenz, wir haben gesehen, Ruhe und Bewegung, ja, auf beiden Ebenen dessen, was es überhaupt gibt, sowohl die materiellen Dinge als auch die Ideen. Aber überall, wo ein materieller Gegenstand vorhanden ist und auch wo eine Idee vorhanden ist, muss dieser Grund Ruhe und Bewegung in ihm zusammenhalten. Sonst gibt es weder den Gegenstand noch gibt es diese Idee. Also der Grund ist überall mit drin in den Begründeten. Und dadurch systematisiert er auch das Begründete insgesamt. Weil er ja für alles gilt, was dort im Begründeten vorhanden ist, darum bringt er das Begründete auch in eine Ordnung, bezieht es aufeinander. Ich habe da kurz erwähnt, dass eben bei Platon außer den drei Begriffen Ruhe, Bewegung und Sein noch Selbigkeit und Andersheit dazukommen. Oder auch Verschiedenheit übersetzt. Ne? Also das heißt, jeder Begriff ist für sich genau bestimmt, identifizierbar, aber er bezieht sich auch auf anderes. Er steht in der Gesamtordnung, er ist verflochten mit den anderen und diese Beziehung und Ordnung ist dem vom Absoluten gesetzt und daher exakt nachvollziehbar und begrifflich argumentierbar. Ne? Und der Grund vereinigt aber nicht nur in horizontaler Weise, sagen wir es, Bewegung und auch nicht nur die Ideen miteinander zu einer Systematik und die materiellen Gegenstände zu einer Systematik, sondern auch vertikal durchzieht er alles und ermöglicht dadurch die Metexis der materiellen Dinge an den Ideen. Ja, also die Teilhabe an den Ideen, das Begründungsverhältnis im Rahmen des Endlichen, wo ja die Ideen selber noch den materiellen Dingen vorausgesetzt sind und sie halten. Also der Grund ist eine totale Vermittlung, in jeder Hinsicht kann man sagen. Er vermittelt in horizontaler Richtung, er vermittelt in vertikaler Richtung und er vermittelt auch sich selbst mit seinem Begründeten. Weil er selbst dort drinnen ist. Die stehen sich ihm nicht gegenüber, die schließen sich nicht aus, sondern das Begründete ist wirklich durchdrungen vom ganzen Sein. Ja? Obwohl es selbst nicht das Sein ist, ist es trotzdem, weil der Grund darin wirksam ist. Ja? Mit Spitze gegen Parmenides, der behauptet hat, nie ist es möglich, dass das Nichtseiende ist. Ja? Womit er ihn dann unter anderem, also nicht nur das Nichtsein als solches, sondern auch die empirische Welt gemeint hat. Und Platon zeigt, diese empirische materielle Welt ist, weil sie begründet ist vom Prinzip, das in ihm seine Tätigkeit ausübt. Also in dieser idealistischen Systematik ist das oberste Prinzip eben der denkende Geist schlechthin. Nicht? Also dieses Sein ist das Denkende, der Geist als solcher. Und dieses Denkende denkt eben alle Endlichkeit, die es in sich hat. Es denkt die Ideen und die Ideen selber sind rein geistig. Und diese Ideen begründen dann wieder das Körperliche, das eben auch noch gedacht ist und von den Ideen gehalten wird. Also ein idealistisches System, wo der Geist der oberste Grund ist und alles, was überhaupt existiert, nur dadurch existiert, weil es am Geist teilhat. Die Universalität dieses Grundes habe ich dann auch noch illustriert damit, dass Platon nicht nur Sein dazu sagt, nicht nur die Bestimmung als Vermittlung der unmittelbaren Differenz von Ruhe und Bewegung dafür hat, sondern zugleich auch es als die oberste Einheit bestimmt, die alles ordnet, die alle Vielheit in einen systematischen Zusammenhang bringt und es so über die ontologische Begründung auch zu einem erkenntnistheoretischen Grund macht und dann darüber hinaus noch als Idee des Guten ist es praktisches Maß und Ziel. Also die Menschen sollen dorthin streben, zu dieser höchsten Geistigkeit. Daraus dann eben auch diese Hierarchie der Tugenden, ne? Wenn man dieses Prinzip geistig eingesehen hat, dann besitzt man die Weisheit und von dort her kann man sinnvoll seinen eigenen Körper beherrschen mit der Besonnenheit, nicht? Und kann die eigene Tätigkeit sinnvoll einsetzen mit der Tapferkeit und zusammen, wenn man das alles zusammen vollbringt, dann ist man gerecht. Nicht? Also diese Dreiheit der Tugenden, Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit oder auch umgekehrt, ne, zum Aufsteigenden, zum Höchsten, diese drei zusammen in ihrer Vollständigkeit sind Gerechtigkeit. Und das Prinzip kennen Sie ohnehin, wird auch auf den Staat, auf den Idealstaat angewendet, mit den drei Ständen. Das Ziel einer solchen Praxis wäre eben die totale Vergeistigung oder Verallgemeinerung der Einzelperson. Nicht? Also wir sollen nicht in unserer Körperlichkeit verhaftet bleiben, sondern die Seele, das geistige Prinzip in uns, soll möglichst sich loslösen. Der Tod ist schon einmal die, man könnte fast sagen, die erste Übung dazu. Nicht? Gibt es aber bei Platon immer noch die Möglichkeit, dass man neuerlich in einen Leib hinein muss, wenn man nicht gut genug gelebt hat. Ne? Aber wenn man wirklich gut genug gelebt hat oder oft genug gut genug gelebt hat, dann löst sich die Seele vollkommen vom Leib. Ne? Dann bleibt sie rein im Geistigen verankert. Und die ethischen Handlungen sind Ihnen ohnehin auch klar, ne? Das ist der Beitrag zur Polis. Sich verallgemeinern in der Tätigkeit für das Zusammenleben auf allen Stufen bis hinauf eben zur Philosophie. Die Philosophenkönige haben dann die höchste Spitze, müssen sich aber auch wieder zurückwenden und versuchen, den Staat auch wirklich zu gestalten. Und sie können sich nicht zurückziehen ins bloße Denken. Der Aristoteles sieht das dann anders, nicht? Der sieht als höchste Spitze der Entwicklung das reine Denken überhaupt. Also dieses Begründungsverhältnis ist jetzt denkbar geworden. Und wir sind über zwei aporetische Bestimmungen des Seins oder des Grundes hinausgekommen, nämlich dass er bloß einer ist oder dass er zwei ist. Ne? Spitze von Platon gegen Parmenides, der den Grund als einen angesetzt hat, und wenn man den kritisiert, den Parmenides, wie wir gesehen haben, dann zerfällt es in zwei Seiten, Negation und Position, ne, Unbestimmtheit, Bestimmtheit, und das bringt auch immer nur Aporetik zum Vorschein. Ne? Also die Dreiheit ist die Lösung für diese Aporien, die vor Platon schon behandelt worden sind. Dreiheit bzw. Fünfheit, ne? Wenn man die Selbigkeit und Andersheit dann noch dazu nimmt als die Relation zwischen den drei Begriffen. Also so meint Platon in einem bestimmten Argumentationsschritt über die Endlichkeit hinausgegangen zu sein. Wir haben aber gesehen, dass er in dieser Weise noch nicht zufrieden ist, denn so wie er das Absolute bisher bestimmt hat, wie ich es jetzt vorgetragen habe, oder letztes Mal auch vorgetragen habe, so ist es immer noch in Relation auf das Endliche bestimmt. In all seinen Bestimmungen setzt es die Endlichkeit voraus. Wenn es die Vermittlung von Ruhe und Bewegung ist, dann eben deshalb, weil Ruhe und Bewegung als Endlichkeit schon da sind. Und an dieser Endlichkeit wird dann die Vermittlung bestimmt als Drittes. Oder eben, wenn es die Einheit ist, dann ist die Vielheit vorausgesetzt, deren Einheit es sein soll. Und wenn es das Ziel für die Praxis ist, dann ist es eben das Erstrebte des menschlichen Handelns, nicht? Und von dort her begriffen. Und wenn es das oberste Denkende aller Endlichkeit ist, nicht, dann braucht es diese Endlichkeit, die es denkt. Oder wenn es der Grund überhaupt ist, nicht, dann ist es ein Grund von etwas, Grund vom Begründeten. Also in dieser Weise dauernd an der Endlichkeit bestimmt, und da meint er eben, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit von Grund und Begründeten, und der Grund selber ist denn dann in die Endlichkeit irgendwie mit hinein verwoben, nicht mehr ganz von ihr losgelöst. Da leidet dann die Absolutheit dieses Grundes daran. Die eigentliche Bestimmung des Absoluten müsste daher sein, unabhängig vom Endlichen etwas zu sein. Es selbst, dieses Absolute, ohne Endliches. Die Relation zum Endlichen soll beseitigt werden, und dann bleibt für Platon übrig nur mehr die Relation zu sich selbst. Das Absolute ist reine Selbstbeziehung. Es ist für sich selbst und durch sich selbst und als solches ist es dann ewig Seiheit. Ja? In diesem Nebensatz im Symposium 211b1. Und als solche Selbstbeziehung ist es für Platon eben geistige Kraft, die sich auf sich selbst bezieht. Ja? Und die geistige Kraft ist eben eine Bewegung für ihn, daher nennt er dieses Prinzip der Seelen insgesamt, aber speziell dann auch der Seele des Absoluten, nennt er Selbstbewegung. Es ist nichts anderes als das Sich-Selbst-Denken des Prinzips. Es hat die Relation zum Endlichen damit überwunden und ist in seinem Selbstbezug ganz unabhängig von allem anderen. Genügt sich vollkommen selbst. Und als solches ist es dann erst Ausgangspunkt und Anfang und Arche und Prinzip für alles andere. Aber eben das andere kann sich voll auf dieses Prinzip verlassen und stützen, weil dieses Prinzip sich eben selbst genügt und nichts anderes braucht. Habe ich ihn da zitiert, eben aus dem Phaedros, wenn dieses Prinzip nicht wäre, dann würde alles in sich zusammenbrechen, sowohl die geistige Ebene der Endlichkeit, also die Ideen oder eventuell auch die Gestirne, die da gemeint sind, sind ja auch göttliche Figuren bei Platon, als auch die materiellen Dinge, das wäre. Es würde alles in sich zusammenbrechen, es gäbe nichts und sie könnten auch nicht mehr hervorgerufen werden, wenn dieses Prinzip wegfällt. Das Prinzip, das selber keine Voraussetzungen mehr hat, voraussetzungslos ist, dieses Anhypotheton, das das höchste Maß für alles ist, das wirkt aus sich selbst. Und in diesem Sinn wird es im Timaios auch angedeutet als ein Schöpfergott. Auch wenn es dort als Demiurg dargestellt wird, gibt es bei Platon Hinweise, dass das nur eine Metapher ist. Und dass prinzipiell diese Schöpfung aus der Selbstbewegung heraus eventuell überhaupt nicht zu denken ist, oder ich bin bis heute nicht drauf gekommen, wie er sie wirklich denkt. Ob sie sich für ihn denken hat lassen, oder ob es nur so eine intuitive Sicht war, die er drauf geworfen hat. Aber jedenfalls ist er der Ansicht, dass diese Selbstbezüglichkeit als Grund aus sich dann erst alles andere hervorbringt. Das wäre also für Platon die Lösung des Begründungsproblems. Durch diesen Grund ist das Geistige auch unabhängig von allem Materiellen. Ne? Weil der Grund sich selbst genügt, darum können die Ideen auch nur in diesem Absoluten gegründet sein und brauchen keine Dinge, an denen sie sich realisieren müssen. Wir haben ja gesehen, umgekehrt, die Dinge gibt es nicht, wenn nicht die Ideen vorhanden sind. Ne? Aber die Ideen brauchen das Materielle nicht. So. Weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Achso. Ja. Gut, von dort her sind wir dann in die Kritik an Platon eingestiegen. Ja? Wir haben überlegt, ob diese Lösung wirklich eine haltbare Lösung ist. Und wir haben gesehen, dass die Problematik schon in der Bestimmtheit dieses Prinzips liegt. Platon möchte das Prinzip bestimmen. Es soll ein Begriff davon da sein, wir sollen etwas darunter denken können. Und wenn wir an dieser Bestimmtheit auch wirklich festhalten, dann stellt sich heraus, in der Selbstbewegung oder im sich selbst denken, müssen wir den Unterschied hineinbringen zwischen einem Bewegenden und einem Bewegten. Zwischen einem Denkenden und einem Gedachten. Und diese beiden stehen aber zueinander nun erst wieder in einem Begründungsverhältnis. Das eine ist der Grund und das andere ist das Begründete. Und dieses Begründete als solches passt nun überhaupt nicht ins Absolute hinein. Ja? Im Absoluten selber wäre hier notwendig noch etwas Endliches enthalten. Und der Grund selber müsste sich notwendig auf dieses Endliche beziehen, weil es ja die Bestimmung des Absoluten als solchen ist. Also mit dem Moment des Begründeten, des Bewegten, des Erkannten, des Gedachten kommt die Endlichkeit in den Grund hinein und der selber verliert dadurch seine Absolutheit. Wir könnten höchstens versuchen, dieses Begründete als solches wegzulassen, ne, und überhaupt keine Differenz zuzulassen im Prinzip. Aber wenn das der Fall ist, dann zerfällt es uns auch in die totale Unbestimmtheit, ne, wenn wir keine Differenzierung mehr zulassen. Zwar ist das ein berechtigtes Motiv, wenn wir sehen, im anderen Fall holen wir immer die Endlichkeit mit herein, ne, aber trotzdem ist es keine Lösung. Also im Fall, wir die Endlichkeit hereinholen, können wir zwar wieder sagen, der Grund ist vorausgesetzt einer Differenz, einer unmittelbaren Differenz, ist wieder eine Vermittlung, ne, aber wir müssten eigentlich dann wieder nach dem Grund selbst fragen. Ne. Und wenn der wieder in so eine Dreiheit hineingerät, dann müssten wir wieder nach dem Grund als solchen fragen. Wir kämen in einen unendlichen Regress und nie wirklich beim Grund als solchen an. Das heißt, unendlich bleibt immer im Endlichen. Wie wir es schon ursprünglich am Begriff der Endlichkeit gesehen haben, hier würde sich auch eine unendliche Endlichkeit aufbauen. In der Dreiheit als solcher. Also die Unbestimmtheit der Differenzlosigkeit ist auch keine Lösung, weil natürlich jeder bloße unbestimmte Begriff wieder abgehoben und abgegrenzt ist und auch damit abhängig ist von dem, was er negiert. Ne? Und mag auch die Dreiheit insgesamt jetzt das sein, was die Bestimmung ausmacht, so ist dann die Voraussetzung dieser Dreiheit doch wieder unbestimmt der Dreiheit vorausgesetzt. Ne? Und die Dreiheit ist Endlichkeit. Es ist allerdings nicht zufällig, dass Platon in diese Problematik hineingerät, weil ja prinzipiell das Denken allen seinen Inhalten vorausgesetzt ist. Ne? Und selbst kein Inhalt ist. Das Denken ist das, was die Inhalte in ihrer Relativität durchschaut, was weiß, dass sie aneinander begrenzt und endlich sind und was selbst dadurch über allen Inhalten steht und nicht reduziert werden kann auf einen Inhalt. Ja? Wenn das Denken selbst zum Inhalt wird, dann gibt es niemanden mehr, der diesen Vergleich machen kann und der die unendliche Endlichkeit insgesamt überblicken kann. Ja? Wir könnten dann zu diesem Problem gar nicht vordringen und auch nicht zum Begründungsproblem weitergehen. Ja? Also das Denken ist im gewissen Sinn ohnehin das immer Vorausgesetzte, der Grund als solcher anscheinend. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn wir diesen Grund suchen, dass wir dann irgendwann einmal aufs Denken stoßen. Aber es stellt sich eben auch heraus, dass dieses Denken, obwohl es kein Inhalt ist und insofern erhaben zu sein scheint über die Inhalte, doch in seiner Leerheit und Unbestimmtheit an Inhalte gebunden ist, damit es selbst überhaupt etwas sein kann. Ja? Damit es das Wissende von diesen Inhalten sein kann oder eben in einer bestimmten Struktur das Vermittelnde der Differenzen des Endlichen. Ja? Also so lässt sich das Denken einerseits zwar als Voraussetzung einsehen und es muss sich auch selbst als solche denken, ja, aber es muss auch einsehen, dass es immer rückgebunden bleibt an die bestimmten Inhalte, ja, an die Endlichkeit als solche. Es muss also nicht nur die Endlichkeit der Inhalte einsehen, sondern auch noch die Endlichkeit seiner selbst. Obwohl es also in der Weise über die Inhalte hinaus ist, ist es nicht geeignet, absoluter Grund zu sein. Ja? So muss seine eigene Endlichkeit immer zugestehen. Eine absolute Selbstbestimmung des Geistes ist uns gar nicht nachvollziehbar. Es ist unbegreiflich, unmöglich, ne? Aus der bloßen Unbestimmtheit des Denkenden ohne jeden Inhalt etwas Bestimmtes hervorzubringen. Das lässt sich nicht nachdenken. Also ist in dem Sinn Platons Versuch gescheitert, haben wir letztes Mal schon die Konsequenz daraus gezogen. Ne? Und damit ist auch gescheitert die ethische Stoßrichtung, ne? Dass die Menschen sich vergeistigen sollen, das Ziel, die völlige Rückwendung zum Geist, das völlige Aufgehen im rein Geistigen ist nicht möglich. Ne? Weil eben das Geistige für sich allein nicht halten kann, nicht tragen kann, nicht absolut sein kann. Und ebenso problematisch ist dann auch zu sagen, die Ideen bräuchten keine Gegenstände, ja? Weil sie ja ohnehin im obersten geistigen Prinzip gehalten sind. Ja? Wenn das in sich zusammenbricht und keine Absolutheit hat, dann sind auch die Ideen in dieser Weise nicht mehr zu halten. Aber der Fortschritt gegenüber Parmenides ist eben dieser Gedanke der Dreiheit. Vermittlung einer unmittelbaren Differenz. Ein Denken, das die Endlichkeit selber auf den Begriff bringt, auf den Begriff einer unmittelbaren Differenz, der in allen Endlichen zutreffend ist und diesen Begriff dann in sich vermittelt. Die Differenz weiß und dadurch schon das darüberstehende Dritte ist. Diese Struktur ist denkbar und diese Dreiheit ist ein Fortschritt gegenüber der bloßen Einheit des Parmenides bzw. der Zweiheit, wenn man den Parmenides entsprechend kritisiert. Also noch einmal der Hinweis, wenn Philosophie gründlich vorgeht und das Begründungsproblem erhebt, dann stößt sie irgendwann einmal auf das Denken. Ja? Unvermeidlich. Kann natürlich sein, dass es diesem Denken dann vorher noch verschiedenste andere Begriffe gibt, verschiedene andere Gestalten zuschreibt, ne? Verschiedenste Gottesbegriffe und so weiter. Aber prinzipiell muss dieser Schritt einmal getan werden. Ne? Wenn wir ein Problem behandeln, ist unser eigenes Denken immer vorausgesetzt, ne? Bei jedem geistigen Problem. Und wenn wir unsere Geistigkeit ganz weglassen, dann ist es ohnehin schwer vorzustellen, welche Probleme wir dann noch behandeln sollen. Ne? Daher habe ich jetzt, weil das so notwendig ist, aufs Denken zu stoßen und sich damit herumzuschlagen und es zum Teil dann auch zu analysieren, habe ich den Vergleich angekündigt, dieser Gedankenbogen zwischen Parmenides und Platon, den ich jetzt so skizzenhaft umrissen habe, findet sich wieder in der Neuzeit in einem gedanklichen Zusammenhang von Descartes zum deutschen Idealismus. Ja? Mit Descartes hat eben das Denken vor dem Glauben wieder Vorrang bekommen, ist selber zum Prüfstein und Kriterium für die Glaubenswahrheiten geworden und wollte eben auch von dort her dann in einer ganz anderen Richtung die Welt beherrschen. Also vom Denken her sollte dann auch die Wissenschaft grundgelegt werden und überhaupt alles Wissen. Und dieser Versuch wird bei Descartes erstmals ganz ausführlich durchgeführt und angestoßen. Wir haben letztes Mal das kurz besprochen, wie Descartes vorgeht. Sie kennen ohnehin seine Methode des Zweifels, dass er eben versucht, durch Weglassen alles dessen, was irgendwie nur nicht ganz sicher ist, also was in irgendeiner Weise in Frage gestellt werden kann, durch Weglassen dessen dann zu etwas zu gelangen, das nicht mehr bezweifelt werden kann. Und die Stufen dann eben über die Sinnlichkeit hinauszugehen, klarerweise, weil die Sinne natürlich täuschen, auch über den Bereich hinauszugehen, wo die Sinne noch verlässlich sind, ne, wo sie nicht überanstrengt sind, weil eben die nähere empirische Umgebung auch immer geträumt sein kann, ne, diese Wahrheit des Erlebens gar nicht gesichert ist. Dann drüber hinauszugehen zur formalen Wahrheit, zu den logischen und mathematischen Sätzen, die meint Descartes sein Erhaben über Wahrheit und Traum, also über Wirklichkeit und Traum. Ne? Da gibt es eigentlich nicht das Kriterium, ob sie wirklich sind, sondern es gibt nur das Kriterium, ob sie notwendig in dieser Ordnung erkannt sein müssen. Und auch hier findet er einen Zweifelsgrund, nämlich, also im Diskurs schreibt er, wir können uns täuschen, wir können uns immer verrechnen oder irgendwie die Konsequenzen eines logischen Schlusses verwirren. In der Meditation spricht er vom Genius Malignus, ne? Also von einem Gott, der uns geschaffen hat und der uns immer täuscht, wenn wir glauben, es sei wahr. Ja? Und trotzdem, auch in diesem Extrem des Zweifels, zeigt sich dann, es bleibt etwas übrig, was nicht bezweifelt werden kann. Solange ich mich täusche oder getäuscht werde, muss ich doch zumindest sein. Solange ich denke, dass ich etwas bin, muss ich auch existieren. Allerdings nicht als körperliches Wesen, das haben wir ja schon mit dem Traumargument ad acta gelegt, sondern was da übrig bleibt, das Sichere daran, ist eben das Denken selbst. Das Denken als solches, das als Res Cogitans oder Sum Cogitans für Descartes sofort eine Substanz ist, ein denkendes Etwas, ein denkendes Ding, auch unabhängig von eurem Körperlichen, eben beglaubigt durch diese Selbstgewissheit, aber dieses Denkende muss übrig bleiben. Und das ist nicht mehr zu bezweifeln, weil indem es sich bezweifelt, bestätigt es sich schon wieder. Weil das Zweifeln selber eine Denktätigkeit ist. Also, wir kommen dadurch zu einem Unterschied zwischen dem Denken als solchen, in dem Sein und Denken im Zusammenfallen, in diesem Sum Cogitans, und den bezweifelbaren äußeren Dingen oder sogar den bezweifelbaren formalen Zusammenhängen. Aber Descartes wendet jetzt einen Trick an, wir haben da schon ein bisschen im Nachhinein darauf hingewiesen. Er versucht jetzt aus dieser Selbstgewissheit ein Wahrheitskriterium zu machen. Er sagt, alles was genauso klar und deutlich ist wie dieses Wissen meiner selbst, diese Sicherheit meines Existierens, das kann ich gelten lassen. Natürlich ist das nur auf formale Wahrheiten bezogen. Und die andere Einschränkung, die er dabei bringt, ist die, dass es nur gilt, sofern wir mit einem Blick die Zusammenhänge erfassen können. Ja? Also nur, was wir überschauen können mit der Begrenztheit unseres endlichen Geistes. Ne? Das kontrollieren wir währenddessen und mit dem müssten wir dann weiterschließen können über unsere bloße geistige Existenz hinaus. Ne? Da bis jetzt sind wir nur in uns selbst gelandet. Ja? Wir können damit aber noch nicht die Kette und die großen Zusammenhänge einer Wissenschaft aufbauen. Weil wir immer nur so einen schmalen Ausschnitt der Wahrheit haben. Der Gesamtzusammenhang der Wahrheit ist uns verschlossen und in dem Bereich, den wir nicht unmittelbar kontrollieren, kann der Genius Malignus sein Unwesen treiben. Und daher gibt es hier keine Wissenschaft vom bloßen Ich aus. Das ist zu wenig. Das Ich weiß sich trotz seiner reinen Geistigkeit als endliches Geschöpf, als begrenzt. Schon weil es zweifeln konnte und weil es sich nicht absolut gemacht hat, weil es sich nicht alle Eigenschaften gegeben hat, die positiv sind, argumentiert Descartes, weiß es seine Endlichkeit, aber diese Endlichkeit weiß es auch im Kontrast zum Begriff einer Absolutheit. Es weiß, dass es nicht absolut ist. Hat damit aber im Hintergrund einen Begriff von Absolutheit. Und von dort her, von diesem Zwiespalt her oder von diesem Spannungsverhältnis her, kann Descartes dann auf den Gott schließen, auf einen echten Absoluten. Ja? Er sagt dem, wenn Endliches ist, dann muss es auch Absolutes geben. Ne? Und also das sagt er nicht wörtlich so. Ich knüpfe an bei dem, was ich am Anfang des Semesters gesagt habe. Aber er schließt dem daraus, dass wir einen solchen Begriff in uns haben, von schlechthin Vollkommenheit und von unendlicher Substanz und so weiter, dass wir diesen Begriff nicht aus unserer eigenen Endlichkeit haben können und auch nicht aus der Endlichkeit der Inhalte, die in unserem Bewusstsein vorhanden sind, sondern dass dieser Begriff von dem Absoluten selbst in uns eingegeben sein musste. Also, wenn ein solcher Begriff vorhanden ist, dann kann er den Urheber nur im Absoluten selbst haben, nicht in irgendetwas Endliches. Und damit ist der Gottesbeweis dann gelungen. Der meint eben, das geht mit einem überschaubaren Zusammenhang, dass man die eigene Endlichkeit der Absolutheit des Gedankens gegenüberstellt und dann einsieht, dieses Absolute muss auch wirklich sein. Also da kommt man aus mit dem Material, das er noch übergelassen hat, um weiterzuschließen aus dem Sum Cogitans. Und von dort her kann man dann eben den Genius Malignus ausschalten, man kann sich verlassen auf Wahrheiten, man kann den Gesamtzusammenhang der Wahrheit einsehen und der Wissenschaft einsehen und man kann sich auch darauf verlassen, dass die Gegenstände, die uns sinnlich gegeben sind, wirkliche Gegenstände außer uns sind. Ja? Auch in dieser Hinsicht würde uns Gott nicht täuschen. Ja, dann haben wir noch kurz begonnen, diese Position unter die Lupe zu nehmen. Also, wir haben gesehen, das eigentlich Unbezweifelbare ist nur das Denken als solches, das Denkende selbst. Ja? Und dieses Denken ist allen seinen Inhalten vorausgesetzt. Und die Inhalte sind alle bezweifelbar. In bestimmter Richtung auch, also die sinnlich-empirischen Inhalte werden eben denkend gegenübergestellt einer Wirklichkeit. Und dann kann man eben sagen, sie entsprechen dem nicht so ganz, da ist die Wirklichkeit noch dahinter. Auf jeden Fall muss man diese Vergleichung erst machen und muss die Gegebenheiten in unserem Bewusstsein, die Bewusstseinsinhalte messen an so einer Wirklichkeit. Das ist die eine Art der Reflexion. Und das andere ist dann bei den formalen Wahrheiten, dass man bloße Faktizität der Inhalte eben auf eine notwendige Ordnung bringen muss. Sie müssen so und so zusammenhängen. Müssen eigentlich hinter sich eine Regel haben, von der her überprüft wird, ob die Dinge so zusammengehören. Also die Inhalte, die Bewusstseinsinhalte, Begriffe oder Zahlen so zusammengehören. Also das sind reflexive Akte, in denen wir uns immer täuschen können. Und daher sind die Inhalte prinzipiell alle bezweifelbar. Und das Einzige, was nicht bezweifelbar ist, ist eben dieses Zusammenfallen von Sein und Denken in Sum Coedans selbst. Das Problem, das damit aber verbunden ist, erinnert uns an die Problematik bei Parmenides. Wir haben die bezweifelbaren Inhalte alle wegzulassen. Und was dann bleibt, ist eben etwas Inhaltsloses. Eine bloße Unbestimmtheit. Das Denken oder jeden Inhalt, dieses rein als solches Unbezweifelbare, ist in sich nicht mehr positiv zu fassen. Es steht in Differenz zu allem Inhalt, ist völlig leer und nur als solches ist es unbezweifelbar. Und gerade wenn wir jetzt von dieser Unbestimmtheit her ein Wahrheitskriterium gewinnen wollen für bestimmte Inhalte, dann kann das nicht funktionieren. Wir können nicht die Unbestimmtheit zum Maß für bestimmte Zusammenhänge heranziehen. Und das macht aber Descartes, wenn er sagt, so klar und deutlich wie dieses Ich Bin ist, ich denke, daher bin ich, so klar und deutlich sind auch gewisse formale Zusammenhänge. Das ist nicht zu machen, weil wir aus der Unbestimmtheit des Ich Denke überhaupt keinen bestimmten Inhalt, keine Regel für das Zusammengehören von bestimmten Inhalten gewinnen können. Das Einzige, was in jedem Inhalt unbezweifelbar ist, ist, dass er im Bewusstsein ist. Also jeder Inhalt als solcher bestätigt immer nur das Bewusstsein. So wie auch bei Parmenides, wie wir gesehen haben, nicht? An jedem Gegenstand kann man sagen, dass er überhaupt ist. Aber was er ist, bleibt dabei völlig gleichgültig und kann auch nicht kritisch beurteilt werden, ob dieses Was dann richtig ist. Also das ist die Problematik dieses Versuches, ein Wahrheitskriterium zu finden und dadurch gewisse Inhalte wieder in Kraft zu setzen. Man könnte auch sagen, wenn diese Inhalte überhaupt einmal bezweifelbar waren, dann kann man sie nicht von der Unbestimmtheit des Sum Coedans her wieder in Kraft setzen. Und er hat es ja vorher gezeigt, dass sie alle bezweifelbar sind. Und die Unbestimmtheit hilft uns dann nicht darüber hinaus und hinweg. Außerdem, was dabei, ich komme jetzt zum Neuen, wir haben jetzt die Wiederholung abgeschlossen, was dabei resultiert, wäre auch eine seltsame Art der Erkenntnis, nämlich diese überschaubare Wahrheit, nur das, was ich selber weiß, aber das soll dann in sich notwendig gültig sein. Ja, von dem aus kann ich weiter schließen auf den Gott sogar. Ja, auf das kann ich mich verlassen, solange ich es selber überprüfe. Aber es ist seltsam, in einer Formalität eine Wahrheit, die notwendig ist und die trotzdem eine private Wahrheit sein soll. Nur aus meiner jetzigen Sicht, soweit ich eben schauen kann, und darüber hinaus nicht. Denn wenn sie notwendig ist, dann müsste sie auch allgemein sein. Dann müsste sie auch für alle anderen, für den Gesamtzusammenhang gelten. Also es ist eine seltsame Art, hier die formalen Wahrheiten teilweise zu rehabilitieren. Also in eine subjektive Verbindlichkeit hineinzubringen, von der dann gleichwohl trotzdem der entscheidende Schritt zum Gottesbeweis gemacht wird. Also prinzipiell bleibt die Differenz bestehen. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Das eine ist unbestimmt und das andere sind die bestimmten Inhalte. Ja? Auch wenn es Descartes als Substanz nimmt, dieses Sum Cogitans, ja, sonst sagt es ein geistiges Ding und seine Akzidenzien sind alle diese Inhalte. Ja? Alles, was das im Bewusstsein überhaupt hat, ganz gleichgültig, ob das jetzt Wahrnehmen ist oder formales Denken oder was immer, ne? Nur das ist überhaupt Inhalt, der hat, das sind seine Akzidenzien. Aber zwischen Substanz und ihren Eigenschaften und Bestimmungen klafft genauso die unmittelbare Differenz. Ne? Die Substanz als Denken ist unbestimmt und die Inhalte sind bestimmt. Ja? Wie soll beides überhaupt zusammenkommen? Ne? Das schließt sich bloß aus, gegenseitig. Wenn also in der Weise das Sum Cogitans selber, das Denken selber bloß unbestimmt ist, was können wir dann noch als positive Funktion davon erwarten? Das einzig Positive, das von ihm verlangt wird und was es anscheinend auch immer leistet, ist, dass es Grund seiner Inhalte ist. Ja? Denn es gibt ja keinen Bewusstseinsinhalt ohne Bewusstsein. So wie es natürlich umgekehrt auch kein Bewusstsein ohne Inhalte gibt. Ja? Also dieses Begründungsverhältnis, das uns auch bei Parmenides rausgekommen ist, wie wir gesehen haben, dass das Sein als solches bloß unbestimmt ist. Ja? Da haben wir gesehen, es setzt eine Bestimmtheit voraus. Die Negation setzt ein Negiertes voraus. Ja? Und hier haben wir es jetzt formuliert anhand des Bewusstseins, das als solches unbezweifelbar, aber damit zugleich auch unbestimmt ist. Ja? Und das Bewusstsein muss sich auf etwas beziehen. Und das Etwas muss sich aufs Bewusstsein beziehen. Ja? Also diese beiden Seiten stehen zueinander in einer unmittelbaren Differenz. Und das Bewusstsein selber ist eben nicht Inhalt, ne? Ganz dezidiert, weil sonst wäre es schon wieder bezweifelbar. Und die Inhalte sind nicht selbst das Bewusstsein, worin sie sind. Ne? Eins ist nicht das andere. Sie schließen sich gegenseitig aus. Aber man kann zugleich sagen, eines braucht das andere. Ne? Das ist auch ganz klar. Weil es eben kein Bewusstsein ohne Inhalt und kein Inhalt ohne Bewusstsein gibt. Ne? Also sie sind aufeinander angewiesen und gleichzeitig schließen sie sich aus. Es ist also aus dieser Problematik, aus dieser unmittelbaren Differenz selbst, nicht zu ersehen, wieso sie faktisch verbunden sind. Es ist aber ganz klar, dass sie faktisch verbunden sind. Also, wie wir bei Platon gesehen haben, Ruhe und Bewegung sind immer verbunden auf allen Ebenen. Ne? So sehen wir unmittelbar in der Selbstbeobachtung, dass unser Bewusstsein Inhalte hat. Ne? Also faktisch sind sie verbunden. Aber diese Verbindung kann nicht abgeleitet werden aus der unmittelbaren Differenz. Ne? Wenn sie wirklich in der Weise einander ausschließen würden, in dieser Zweiheit, ne, dann dürfte es in unserem Bewusstsein keinen Inhalt geben. Dürften wir überhaupt die Frage als solche nicht stellen können. Bei Descartes gibt es noch so eine Andeutung einer Vermittlung. Ne? Er sieht ja das Problem gar nicht so scharf, weil die Vermittlung ist für ihn eh selbstverständlich vorausgesetzt und das ist der Gottesbegriff. Ne? Der Gott ist ja der Grund sowohl für das Sum Cogitans, für dieses Denkende, als auch für alles, was es sonst gibt, für die Inhalte. Ne? Auch für die äußeren Gegenstände, für die Resistenza. Ne? Die dann in uns bestimmte sinnliche Inhalte hervorbringen. Aber prinzipiell ist der Gesamtgrund für alles der Gott. Und daher müsste ja eigentlich auch die Vermittlung sein zwischen dem Denken und seinen Inhalten. Ne? Weil er die Inhalte zum Teil auch einpflanzt. Ne? Irgendwelche formalen Zusammenhänge und Begriffe, die sind ja eingeborene Ideen bei Descartes, ne? Von Gott gegeben. Aber das Problem dabei ist, dass dieser Gott, wenn wir ihn genauer ansehen, selbst nur eine Unbestimmtheit ist. Die Eigenschaften, die Descartes ihm gibt, sind, es ist aktuell unendlich, ne? Und es ist ewig, es ist unabhängig und es ist allwissend und allmächtig. Also alle diese Eigenschaften werden einer vollkommenen Substanz zugeschrieben. Und diese Eigenschaften sind positiv nicht zu fassen. Die übersteigen jede Bestimmtheit. Allwissend, allmächtig, das darf von der Endlichkeit her überhaupt nicht mehr erfassbar sein, kann auch nicht erfasst werden. Wir kommen immer nur in so einen unendlichen Progress hinein, aber kommen nie ans Ende des Alles. Oder eben unabhängig oder ewig, also überzeitlich oder eben aktual unendlich, das sind alles negative Begriffe. Der einzige Begriff, der vielleicht dann noch etwas mehr hergeben könnte im ersten Blick, ist der Begriff der Causa Sui. Das kommt auch noch dazu bei Descartes. Und also es ist Grund seiner selbst. Da haben wir wieder so eine Anspielung auch auf Platon, dieses Selbstbewegung. Bei Descartes aber in ganz anderem Zusammenhang. Er meint nämlich damit, dass aus dem Wesen, aus dem Begriff Gottes auch sein Dasein folgt. Aus der Möglichkeit folgt schon die Wirklichkeit. Und zwar steht da dahinter der sogenannte ontologische Gottesbeweis, wie er eben bei Descartes diese spezielle Gestalt gefunden hat. Bei Anselm ist er in Wirklichkeit ganz anders zu verstehen. Also, der Begriff Gottes ist die Totalität aller Bestimmungen zu sein. Ens realissimum. Alle Bestimmungen in sich zu enthalten. Wir haben schon gesehen, diese Totalität und Allheit ist als solche schon was Unbestimmtes. Man kann sie überhaupt nicht erfassen. Wir können sie denkend nicht einholen. Aber für Descartes geht der Schluss dann so weiter, wenn es alle Bestimmungen in sich hat, das Absolute, dann muss es auch das Dasein haben. Wenn es also das Ens Realissimum ist, alle Bestimmungen in sich hat, dann folgt logisch daraus, dass es auch existiert, weil das Dasein zu diesen Bestimmungen dazugehört. Das Dasein als solches, das Sein, ist aber genauso unbestimmt wie die Totalität. Also zum Ens Realissimum als bloße Unbestimmtheit kommt eine neue Unbestimmtheit, nämlich das Sein, dazu. Und beides sind unbestimmte Begriffe, die dann in eins zusammenfallen, genauso wie im Sum Cogitans, wo auch Sein und Denken unbestimmt zusammenfallen. Also dieser Gott reduziert sich, wenn man genauer hinsieht, auf das Sum Cogitans. Daher kann aber auch nicht die Vermittlung zwischen dieser Unbestimmtheit des Sum Cogitans und seinen Inhalten sein. Also die Vermittlung bleibt ausständig und wenn wir trotzdem in unserem Bewusstsein diese Differenz überwunden haben, dann kann es nicht an der Differenz selbst liegen. Aus der unmittelbaren Differenz als solcher ist die Faktizität unserer Bewusstseinsinhalte nicht zu gewinnen und nicht zu rechtfertigen. Die Frage ist allerdings, ob unser Denken wirklich nur die eine Seite dieser Differenz ist. Wir haben gesagt, das Denken steht auf der einen Seite und die Inhalte stehen auf der anderen Seite. Wenn unser Denken wirklich nur die eine Seite wäre, dann dürften wir ja von den Inhalten überhaupt nichts wissen. Weil die wären ja dann die andere Seite. Und wir sind ja nur Denken. Also das Denken selbst, das wir dabei ausüben, müsste von den Inhalten getrennt bleiben. So ist es aber nicht. Wir haben Inhalte. Und wir haben diese ganze Differenz, sozusagen das Denken selber ist kein Inhalt und das andere sind die bezweifelbaren Inhalte. Also ist unser Denken gar nicht bloß diese eine Seite der Differenz, sondern indem wir das Problem haben und die Differenz wissen, stehen wir schon mit unserem Denken drüber über beiden Seiten. Wir müssen ja erkennen, dass die eine Seite die andere ausschließt. Dass das eine unbestimmt ist und das andere bestimmt. Das eine unbezweifelbar, das andere bezweifelbar. Wenn wir das aber erkennen, dann haben wir beide Seiten in unserem Denken. Und nur so können wir überhaupt die Problematik einsehen. Nur wenn das Denken als drittes schon drüber steht, kann es die Problematik der unmittelbaren Differenz überhaupt erkennen. Ja?
Inwiefern ist es aber eine unmittelbare Differenz?
Ja, unmittelbar heißt nicht, dass es nicht reflektiert ist, sondern ich habe schon kurz darauf hingewiesen, unmittelbar heißt, dass dazwischen kein drittes möglich ist. Dass sie sich gegenseitig vollkommen ausschließen. Unmittelbar heißt, sie stoßen direkt aneinander, ohne eine Grauzone, wo sie sich ein bisschen mischen können, ne, wo eins zum anderen übergehen könnte. Das meine ich mit unmittelbarer Differenz. Ja. Und nur deswegen, weil das einzig Verbindende die Negation ist, ja, das Ausschließen, nur deswegen kann die Verbindung nur auf einer anderen Ebene geleistet werden. Ne. Also das vermittelnde Dritte, das muss drüber stehen, weil dazwischen hat es keinen Platz. Ja, dazwischen gibt es nichts. Also wir sind immer schon dieses darüberstehende Denkende, dieses Dritte, das die unmittelbare Differenz in sich ein und hat, ja, dieses Problem überhaupt reflektiert. Das heißt, weil es die unmittelbare Differenz nur gibt, wenn das Denken schon drüber steht und daher die beiden Seiten miteinander vermittelt hat, ne, daher kann das Denken nicht so völlig entgegengesetzt seinem Inhalt sein. Ne? Sonst dürft ihr das gar nicht wissen, sonst dürft ihr vom Inhalt gar nichts wissen. Ne? Aber weil es immer schon vermittelt ist, darum hat das Denken sehr wohl Inhalt. Und dieser Inhalt ist gedacht. Also das Denken hat einen Inhalt und der Inhalt ist gedacht. Und das bedeutet, dass jetzt die unmittelbare Differenz im Inhalt selber auftritt. Einerseits das inhaltliche Denken und andererseits der gedachte Inhalt. Wenn das Denken immer schon Inhalte hat, dann ist der Inhalt eben gedacht und dann eröffnet sich in diesem Inhalt diese Differenz. Der Inhalt ist einerseits eben das, was das Denken zum Gegenstand hat, und andererseits ist das Denken selbst dadurch inhaltlich bestimmt. Wir sind das Denken von diesem Inhalt. Und dieser Inhalt kann nicht ursprünglich aus dem Denken selber stammen, weil ja das Denken inhaltslos ist für sich selbst. Es kann also auch keine Inhalte zur Verfügung stellen oder aus sich hervorbringen, aus seiner eigenen Unbestimmtheit. Daher muss am Inhalt selber etwas vorhanden sein, was im Gegensatz zum Denken steht. Nämlich ursprünglich die Komponente der Sinnlichkeit. Das ist ja was anderes als das Denken. Das ist ein Gegensatz zum Denken. Der Inhalt muss ursprünglich einmal, damit es überhaupt einen Inhalt gibt, muss ein sinnlicher Inhalt sein. Und das ist jetzt etwas, was das Denken selber, das drüberstehende Denken selber, in ihm selbst gegenüberstellt. Ein denkendes und ein entgegengesetzter Inhalt. Ja, mit dieser Komponente des Anderen. Wir sind also auf diese Weise, Sie können sich schon vorstellen, ne, das ist genau das Thema, um das jetzt lange Zeit auch einiges kreisen wird, ne, wir sind auf diese Weise wieder bei der Dreiheit gelandet. Ne, klarerweise. Das Denken steht drüber und hat in sich dann diese Differenz. Ne. Die Denkstruktur selber zeichnet sich in dieser Dreiheit wieder ab. Und diese Dreiheit hat sich eben von Descartes dann im Laufe der philosophischen Entwicklung, besonders zu Kant hin, herauskristallisiert. Ich versuche jetzt den Boden zu legen, die Sichtweise darzustellen, von der aus dann der deutsche Idealismus einsteigen kann. Also Fichte speziell. Ich gehe da nicht ein auf die Entwicklungsschritte in der Zwischenzeit, auf den Rationalismus und so weiter. Bei Kant wird es ziemlich deutlich in vieler Hinsicht diese Dreiheit, ja, dass das Ich-Denke drüber steht und in sich eine Synthesis leistet, ja, was ja die Idealisten dann so fasziniert hat, ja, und auch zu einer völligen Fehldeutung der Systematik Kants eingeladen hat. Aber von dem sprechen wir dann nachher noch ein bisschen. Also prinzipiell, das Denken weiß in sich diese Doppeltheit, auf der einen Seite einen ursprünglich sinnlichen Inhalt, das heißt einen Gegenstand, und auf der anderen Seite eine Vorstellung dieses Gegenstandes. Das ist die Differenz. Die Vorstellung vom Gegenstand, natürlich auf den Gegenstand bezogen, und der Gegenstand natürlich auf die Vorstellung bezogen. Diese beiden Seiten treten im Denken selber auf. Oder mit einer anderen Formulierung, Subjekt und Objekt. Das Subjekt, das Denkende oder das Vorstellende, bestimmte allerdings Konkretisierte, ja, und das Objekt, das was vorgestellt wird. Und im Denken selber diese Differenz. Das Denkende weiß sich selbst als Subjekt in Beziehung auf ein Objekt, ja, oder auf viele Objekte, auf die jeweiligen Objekte. Also im Denken selber tritt diese unmittelbare Differenz von Subjekt und Objekt oder von Vorstellung und Gegenstand auf, und das Denken selbst ist das vermittelnde Dritte dieser Differenz. Es unterscheidet diese beiden Seiten in sich, macht sie sich bewusst, und zugleich, weil es beide bewusst macht, bezieht sie sich in sich selber auch wieder aufeinander. Man könnte jetzt sagen, dass eine bestimmte Vorstellung ohne Gegenstand gar nicht möglich ist, ne? Weil woher soll es kommen? Die Bestimmtheit kann nicht aus dem Denken kommen, muss ein Gegenstand da sein. Und umgekehrt, dass ein bestimmter Gegenstand aber ohne Vorstellung auch nicht möglich ist, sonst würde er aus dem Bewusstsein herausfallen und dann wäre einfach nichts. Ne? Wir können zwar immer noch sagen, ja, dann wäre auch das und jenes, aber dann haben wir ihn schon wieder hereingeholt ins Bewusstsein. Und wenn man nur unbestimmt draußen lassen, dann ist das eigentlich das Denken selber. Also jedenfalls, der bestimmte Gegenstand ist immer schon für uns bestimmt. Wir denken in dieser Bestimmtheit. Also Vorstellung ist nicht ohne Gegenstand und Gegenstand ist nicht ohne Vorstellung. Beides steht trotzdem in unmittelbarer Differenz. Und wenn das jetzt aber gilt für alles Bestimmte, ganz wurscht, ob Vorstellung oder Gegenstand, ne? Wenn das universal gültig ist, dann haben wir jetzt mit dieser Differenz wieder das Charakteristikum für die gesamte bestimmte Endlichkeit gefunden. Was bei Platon Ruhe und Bewegung war, ne? Ist jetzt Vorstellung und Gegenstand, also Subjekt und Objekt. Ja? Ist ohnehin auch ein bisschen verwandt, wenn Sie sich zurückerinnern, die Ruhe war ja Ausdruck des Denkens, ne? Das war extremer Idealismus und die Bewegung war extremer Materialismus, jedenfalls was die sinnlichen Dinge betrifft. Ne? Und hier haben wir jetzt Subjekt und Objekt in dieser Weise einander gegenübergestellt und können sagen, das ist jetzt die Kennzeichnung aller Endlichkeit. Und diese unmittelbare Differenz ist aber im Denken. Ja? Das Denken selber vermittelt sie. Und weiß sie und steht drüber und ist das Dritte. Und wenn es drüber steht, dann müsste es eigentlich wieder über aller Endlichkeit stehen. Es müsste also, wenn nicht selbst das Absolute sein, dann zumindest ein absolutes Moment in sich haben. Ja? Also wir kommen von der Vermittlung dieser Differenz zur Annahme, dass in diesem Vermittelnden selber, also über die Endlichkeit hinausgeht, Absolutes zu finden sein muss. Das ist jetzt die Ausgangsposition, oder ich verwende jedenfalls als Ausgangsposition für Fichte. Ja? Johann Gottlieb Fichte, 1762 bis 1814, ein bisschen früh gestorben an der Cholera. War aber schon ziemlich zurückgezogen, ne? Hat dann nicht mehr sehr viel. Ja, doch, er ist dann auch noch einmal in der Berliner Universität Rektor gewesen. Aber jedenfalls, er hat relativ kurz gelebt und hat vieles nicht mehr so ganz mitgekriegt, hat sich auch nicht mehr in diese Auseinandersetzung mit Schelling und Hegel wirklich eingelassen, ne? Sondern sehr zurückgezogen agiert. Aber er ist der eigentliche Beginn des deutschen Idealismus. Ne? Und ich werde ganz kurz skizzieren, so in zentralen Eckpunkten, seine Position. Ähnlich wie bei Descartes möchte auch er den obersten Grundsatz alles Wissens und damit auch aller Wissenschaft erfassen. Und von dort her überhaupt die Erkenntnis der Welt dann gewinnen zu können. Und diesen Grund oder Grundsatz möchte er eben im Ich selber finden. Dazu muss er natürlich über die Besonderheit, Bestimmtheit, Relativität der empirischen Iche hinausgehen. Das ist ja kein verlässlicher Bewusstseinsinhalt, das ist eher eine Meinung. Das ist nicht verwertbarer Boden für ein solches Unternehmen. Er geht über diese Beschränktheit hinaus, dadurch, dass er von den Inhalten, von den Bewusstseinsinhalten wieder nur ihr Gesetztsein im Bewusstsein gelten lässt. Aber nicht mehr so wie bei Descartes, der einfach für alle bezweifelt hat lassen und trotzdem gesagt hat, ja, die bestätigt immer das Bewusstsein, ne? Sondern er macht es viel exakter und sagt, diese Gesetztheit lässt sich formulieren in dem Satz A ist gleich A. Also der Satz der Identität, logischen Identität. Und das bedeutet so viel wie, was immer gewusst ist, das ist es selbst. Ganz gleichgültig, was es auch sein mag, es kann ein mögliches sein, es kann ein wirkliches sein, es kann sogar ein unmögliches sein. Es ist immer der Fall, dass es als es selbst gewusst ist. Ja? Also A ist A. Man kann auch sagen, in dieser Spannung der Identität, wenn wir die ausdrücken, ist ja ganz deutlich, dass wir zwei A verwenden müssen, um die Identität auszudrücken, dass sich also aufteilt. In dieser Spannung ist doch das Gewusstwerden etwas, was sich durchhält über beide Seiten. Es bleibt, das ist da. Und das heißt, mit einem Satz, den ihm auch das Alltagsbewusstsein zur Kenntnis nimmt und gelten lässt, wenn A ist, dann ist A. Also wenn A, dann A. So formuliert das Fichte dann. Das ist eine Konsequenz von einem A zum anderen. Und es ist so unmittelbar einsichtig, weil es eine Tautologie ist. Und es kann sich dem niemand entziehen. Ne? Stimmen alle Leute zu, man kann darauf aufbauen. Das ist also ohne weiteren Beweis unbedingt gültig, dieses A ist A. Aber diese Wahrheit und Evidenz des Zusammenhangs von wenn, dann, A ist A, ne, ist nur deshalb möglich, weil das Bewusstsein in dieser Folge von einem A zum anderen dasselbe bleibt. Ja? Wenn das Bewusstsein dazwischen wechseln würde, dann könnte man diesen Schritt nicht machen. Das Bewusstsein selber liegt beiden A gleichmäßig zugrunde und erkennt seine eigene Identität an diesem Zusammenhang. Und weil der so selbstverständlich ist, so gültig ist, so zutreffend ist, so unbedingt ist, dieser Zusammenhang, A ist A, oder wenn A, dann A, daher können wir sagen, es liegt ihm unbedingterweise die Identität des Bewusstseins selbst zugrunde. Das muss sich durchhalten. Ne? Wenn es sich nicht durchhält, dann kann diese Aussage gar nicht gemacht werden. Und dieses Bewusstsein kann sich jetzt auch selbst reflektieren als solcher Grund. Und es kann eben anhand des gesetzten Inhaltes, ganz gleichgültig welcher es ist, und das ist eben auch die universale Gültigkeit dieses Satzes, es kann sich an jedem beliebigen Inhalt seiner eigenen Identität bewusst werden, die vorausgesetzt ist. Es setzt selber diesen Inhalt, ne, der ist von ihm gewusst und gesetzt und dadurch für es selbst, diesen Inhalt für ein Bewusstsein und durch ein Bewusstsein, und an diesem Inhalt kann es sich jederzeit selber als die setzende Unbedingtheit wissen. Ne, es ist selber unbedingt vorausgesetzt, sonst gibt es den ganzen Inhalt nicht, und es ist das, was den Inhalt setzt in sich. Ne. Und daher kann es sich eben als diese durchgängige, aktive Identität seiner selbst bewusst werden. An dem Satz A ist A, als dessen Voraussetzung. Und daher weiß es sich dann selbst als unbedingte Voraussetzung aller seiner Inhalte. Und wenn es sich weiß, ein Bewusstsein, das sich selber weiß, dann ist es ein Ich. Bezieht sich auf sich selbst. Und es weiß eben dann von sich auch von sich über sich auch seine eigene Identität. Ne? Und kann dann sagen, ich ist gleich ich. Und dieses Ich, das da ausgesagt ist, ist aber jetzt nicht nur ein gesetztes, ne? Man kann sagen, das ist wieder ein Bewusstseinsinhalt, wenn ich sage, ich ist ich. Ne? So, es ist auch diesen Unterschied, diesen beiden Ich, vorausgesetzt als die eigentliche Einheit und das eigentliche Sein. Ja? Jedes Ich selber ist schon dieses ganze Ich ist Ich. Wir brauchen gar nicht verdoppeln und es zu einer solchen aussagelogischen Minimalform machen, sondern indem es ich ist, ist es auch schon. Ja? Daher kann ich den Satz ich ist ich reduzieren auf den Satz ich bin. Aber ich kann das nur, wenn das Ich überhaupt einen Inhalt hat. Ja? Also an dem Inhalt kann ich die Identität so einsehen, dass ich einfach sagen kann, ich bin. Jetzt stehen wir eigentlich wieder bei Descartes. Ne? Wir haben Inhalte in unserem Bewusstsein und das, was vorausgesetzt ist das Ich selbst. Ne? Das Sein des Ich als solch. Nur macht Fichte ein bisschen geschickter, weil er dann immerhin schon gewisse Strukturen vorweg hat, die gültig sind. Ne? Also der Satz A ist A, dieser logische Satz leitet über dann zum Selbstbewusstsein des Ich, während es bei Descartes eben in der Weise bloß auseinanderfällt. Ne? Der Inhalt ist eben dann ganz was anderes. Es ist die Bestimmtheit, die unbezweifelbare Sicherheit des Ich ausschließt. Also jedenfalls, wir sind jetzt vorausgesetzt als diese Identität irgendeinem Inhalt. Ja? Ohne Inhalt geht es nicht. Und das ist etwas, was der Fichte sofort zugesteht. Ja? Das ist eigentlich sowohl ein hohes Problembewusstsein, als auch erstaunlich, dass er das so mit hereinbezieht. Er sagt, wenn wir dieses Ich ausdrücken als Identität von Subjekt und Objekt, von Denken und Sein, von Idealität und Realität, es läuft alles im Ich zusammen, dann ist das immer schon vom Inhalt her gedacht. Das Ich braucht einen Inhalt, um diese Identität überhaupt denken zu können. Und diese Tätigkeit selber, die wir damit aber meinen, diese reine Identität, die da vorausgesetzt ist, aller Differenz noch, die dieses Unbedingte, ne, lässt sich durch theoretisches Denken nicht einholen. Das Denken kann gar nicht dorthin, weil das Denken eben, wie wir gesehen haben, immer einen Inhalt braucht. Und es kann sich zwar vom Inhalt dann wegbewegen und darüber hinaus reflektieren und abstrahieren, aber eben nur, wenn es diese Basis einmal hat. Es bleibt letztlich immer noch bezogen von seinem Ausgangspunkt, dass es einmal Inhalt haben musste. Ja? Also diese vorausgesetzte Identität als solche entzieht sich der theoretischen Erkenntnis, dem theoretischen Wissen überhaupt. Ja? Weil das theoretische Wissen immer schon in der Differenziertheit verankert ist. Oder in der Endlichkeit, können wir auch sagen. Ja? Also, wenn wir trotzdem jetzt wissen, und Fichte nimmt das an, wir wissen trotzdem von dieser Unbedingtheit im Ich, ja? Weil es ja die Vermittlung der Differenz aller Endlichkeit ist. Daher bleibt er dabei, es ist ein solches Unbedingtes in uns vorhanden. Aber theoretisch können wir es nicht einholen. Wir wissen aber trotzdem von dieser Unbedingtheit. Ja? Wenn wir davon wissen, dann kann das keine theoretische Einsicht sein. Sondern es muss laut Fichte ein unmittelbares Wissen von diesem Wissen selber sein. Es muss sich irgendwie unmittelbar selbst wissen. Und das ist für ihn ein Akt der Freiheit. Ja? Das ist ein praktisches Wissen. Das ist dieser vorausgesetzte Selbstbezug. Ja? Selbstbezug meint hier eben auch Freiheit, unabhängig von allem anderen. Der sich selber ergreift. Der sich unmittelbar selber ergreift. Und indem wir von der Unbedingtheit wissen, setzt sich das um in das Sittengesetz. Ja? In ein praktisches Gebot. Und das lautet eben, wir sollen die vollkommene Identität herstellen. Ja? Die vorausgesetzte Identität ist einfach schlechthin praktischer Maßstab. Ist ein unbedingter Maßstab, ein unbedingtes Sollen, und das ist uns bewusst, auch wenn wir es theoretisch nicht einholen können. Ja? Die vollkommene Identität wird eingefordert, ohne jede Differenz. Ja? Also das, was im theoretischen Wissen immer noch mitgeschleppt wird, diese Endlichkeit, die soll überwunden werden. Weil sie als solche, als reine Identität vorausgesetzt ist. Ja? Man könnte auch sagen, totale Vergeistigung. Das Subjekt soll nie mehr Subjekt sein. Nicht mehr in der Spannung von Subjekt und Objekt stehen. Wir kommen also zum ersten Grundsatz der Wissenschaftslehre, ne, der, wie ich den jetzt ein System Wissenschaftslehre oder das Wissen begründen will. Zu diesem ersten Grundsatz kommen wir nur dadurch, dass wir uns durch eine freie Tat selber auf diese Identität und Unbedingtheit in uns beziehen. Ne? Also nicht durch theoretische Schlussfolgerungen kommen drauf, weil dann bleibt es immer noch verankert in der Endlichkeit oder irgendwie bezogen auf die Endlichkeit. Ne? Sondern wir müssen uns entschließen, das zur Kenntnis zu nehmen, die Identität als solche. Das ist nicht ein theoretisches Argument, das uns zwingt, sondern das ist unsere eigene Anerkennung der Unbedingtheit in uns. Ne? Wir anerkennen mit unserer eigenen Freiheit unsere eigene Freiheit. Also diesen Selbstbezug, diese reine Identität in uns selbst. Und nur so ist uns überhaupt dieser erste Grundsatz zugänglich. Und in theoretischer Fassung lautet er dann, das Ich setzt sich selbst. Ja? Das ist der erste Grundsatz. Und natürlich ist es so, dass diese Aussage selber wieder eben in ihrer theoretischen Form das Gewusste eines Wissenden ist. Das Wissende ist vorausgesetzt und die Aussage, das Gewusste ist dann, das Ich setzt sich selbst. Also wir haben diese Differenz von Subjekt und Objekt in theoretischer Weise immer noch vor mir. Das ist unvermeidlich, dass sich in seiner Aussage diese Differenz wiederherstellt. Aber sie verweist trotzdem auf diese vorausgesetzte Identität aller Differenz. Weil die Endlichkeit des Differenzseins überhaupt gar nicht sein könnte, ohne ein absolutes Moment, das vorausgesetzt ist. Und das ist eben diese reine geistige Tätigkeit des absoluten Ich. Und Fichte deutet die Identität, die damit ausgesagt ist, dadurch an, dass er meint, die Kraft oder die Wirksamkeit und die Wirkung müssen hier in eins zusammenfallen. Oder die Tat und die Handlung müssen in eins zusammenfallen. Ja? Also was da an Differenz noch hineingedacht wird, das soll reine Identität werden. Und das formuliert er eben mit dem Terminus Tathandlung. Das Ich, das sich selber setzt, ist die Tathandlung. Da soll eben damit auch diese Identität eingelöst sein. Und diese Tathandlung liegt dem jeglichen Inhalt zugrunde. Indem wir ihn setzen, ne, haben wir diese Tathandlung vollbracht. Und man kann daher auch aus jedem Inhalt diese vorausgesetzte Tathandlung heraus abstrahieren. Wenn man sich eben sittlich dazu entscheidet, auf diese Ebene zu gehen. Ja. Für Fichte ist das jetzt ein reiner Selbstbezug, von dem er sogar zugibt, dass er in dieser Weise noch gar nicht wirklich ist. Ja. Das ist ein Möglichkeitsbereich, der als solcher eben noch keinen bestimmten Inhalt hat und der auch noch keine eigentliche Wirklichkeit hat. Er steht auch noch vor jeder Unterscheidung in theoretische und praktische Vermögen des Denkens. Also ob das jetzt Wollen ist oder Einbilden oder formales Denken oder was immer. Alle diese Unterscheidungen kommen erst später, dann anhand der Inhalte und ihrer Differenzierung. Das, was er hier anpeilt, ist das, wie er es nennt, das reine Intelligieren. Ja, die Tätigkeit bloß für sich allein. Aus diesem so gefassten Grund, aus dieser Absolutheit oder dem absoluten Moment des Ich, ist die Endlichkeit überhaupt nicht ableitbar. Ja? Die Endlichkeit ist einfach nur ein ebenso vorhandenes Faktum. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir Inhalt haben, ne? Und theoretisches Wissen bleibt immer mit dieser Endlichkeit verbunden. Also, wir sind ausgegangen von der Endlichkeit, sind aber zu einer reinen Absolutheit gekommen, ne? Und aus der können wir jetzt nicht den Sprung direkt leisten zur Endlichkeit wieder. Also aus dieser Absolutheit lässt sich die Endlichkeit nicht ableiten. Sondern sie ist einfach nur unmittelbares Faktum. Ja? Sie ist einfach da, genauso wie jetzt in dem Satz, dass ich setze sich selbst, die Absolutheit, die sich da ist. Und wir können daher nur die Endlichkeit direkt der Absolutheit entgegensetzen. Ja? Der zweite Grundsatz lautet daher, dem Ich ist schlechthin entgegengesetzt ein Nicht-Ich. Ja? Wenn es ihm ein Gegengesetztes ist, dann muss zum Ich das Nicht-Ich hinzugefügt werden. Ja? Das ist der Gegensatz zum Ich. Also dem Ich ist schlechthin ein Nicht-Ich entgegengesetzt. Und in dieser schroffen Gegenüberstellung sind die beiden Sätze völlig unvereinbar. Der eine drückt die Absolutheit aus, der andere drückt die Endlichkeit aus. Aber sie haben miteinander eigentlich nichts zu tun. Der eine wäre die bloße leere Identität, die Absolutheit, das bloße sich auf sich beziehen. Und der andere wäre die bloße, in sich völlig aporetische, unmittelbare Differenz von Ich und Nicht-Ich. Ja? Könnte auch sagen, Subjekt-Objekt, ne? Oder Vorstellung-Gegenstand, eben diese unmittelbare Differenz selbst. In dieser Weise voneinander abgetrennt, dürften sie beide überhaupt nicht existieren, sind sie beide nicht real. Ja? Wenn es trotzdem beide geben soll, dann nur in der Form, dass diese Entgegensetzung von Ich und Nicht-Ich im Ich selbst stattfindet. Ja? Dass es also ein Drittes gibt, in dem die beiden aufeinander bezogen sind oder auch voneinander abgegrenzt sind, einander gegenseitig einschränken können. Und nur wenn sie in dieser Weise in einen Dritten vereint sind, dann bekommt auch das absolute Moment, das darin enthalten ist, eine Realität, eine Wirklichkeit im endlichen Ich. Und dann kann es im endlichen Ich, wie wir vorher gesagt haben, auch in praktischer Weise erkannt werden, indem sich die Freiheit auf sich selbst bezieht, in dieser Art von intellektueller Anschauung. Und der dritte Grundsatz bereinigt jetzt die Problematik, er drückt eben das aus, was jedes endliche Ich, wenn es wirklich vorhanden ist, mit Hilfe seiner vorausgesetzten Selbstbestimmung oder Selbstbezüglichkeit, mit Hilfe seines eigenen absoluten Moments, in sich selber vollziehen muss. Jedes endliche Ich muss das in sich selber vollziehen. Und der Grundsatz heißt dann, ich setze im Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen. Also ich, ein endliches Ich, ein wirkliches Ich, ich vollziehe jetzt die Verbindung aller drei Grundsätze. Ja? Beziehungsweise ich verbinde in mir die beiden ersten Grundsätze und dadurch entsteht der dritte Grundsatz. Das Ich, oder ich setze im Ich, also in mir selbst, dem jetzt nicht dem absoluten Ich, ein Nicht-Ich entgegen, weil da kommen wir wieder in die Problematik hinein. Ja? Da könnte man sagen, ja, wenn es absolut ist, dann kann ihm nichts entgegengesetzt sein, entweder oder. Ne? Entweder ist es endlich oder absolut, aber beides zusammen, das geht nicht. Also müssen wir sagen, nicht dem Ich als solchen setze ich ein Nicht-Ich entgegen, sondern dem teilbaren Ich. Und gemeint ist damit ein einschränkbares, ein endliches Ich. Ne? Dem setze ich jetzt etwas entgegen, das selber natürlich dann auch wieder was Endliches sein muss. Nämlich ein teilbares Nicht-Ich, ein einschränkbares. Und die beiden schränken sich gegenseitig ein, in mir selbst. Ja? Wo ich eben nicht bloß diese Differenz bin, sondern zugleich eben die Identität über diese Differenz. Also mit Hilfe meines absoluten Moments bin ich mir dieser Differenz bewusst, aber umgekehrt bin ich mir auch durch meine eigene Endlichkeit hindurch meines absoluten Moments bewusst. Also wir haben jetzt wieder die ganze Dreiheit, eine unmittelbare Differenz und ein vermittelndes, übergeordnetes. Und die sind beide aufeinander bezogen, eins wird am anderen bewusst. Aber sie sind wirklich nur, wenn sie alle zusammen vorhanden sind. Und das Wissen von dieser eigenen Absolutheit bedeutet eben, dass ich ein unendliches Streben in mir habe, ja, zu der vollkommenen Identität hin. Sie sehen schon, prinzipiell haben wir es hier wieder ganz massiv mit einem Idealismus zu tun, nämlich deswegen, daran sieht man das so besonders gut, schauen wir schnell auf die Uhr, weil hier beide Seiten, ich und nicht ich, im Ich auftreten. Ja? Das Ich ist geistig, das ist Denken. Ja? Eine geistige Tätigkeit. Und diese geistige Tätigkeit schließt ich und nicht ich ein. Ja? Schließt also das endliche Denken genauso ein wie das andere des Denkens. Es gibt kein wirkliches anderes außerhalb des Denkens, sondern das Nicht-Ich in Form unserer eigenen Empfindungen zum Beispiel, also dieser sinnlichen Inhalte, ist immer schon im Ich, ist bewusst. Und wenn es nicht bewusst ist, dann ist es nicht vorhanden.
Und ist das eigentlich einfach nur, dass ich das
Nein, nein, es ist kein Widerspruch, da würden wir in einer solchen Differenz landen, wo eins das andere ausschließt. Das geht Fichte durch und der dritte Grundsatz vereint diesen Widerspruch. Ja, man könnte es auch so sagen. Ja, ja, aber die Differenz, Sie können auch so sagen, wenn Sie die Differenz einsehen, dass sie bestehen bleibt, dann sind Sie selber das Denken als Drittes, das beides in sich einschließt.
Ja, aber ja? Das ist das Denken selbst, weil das was das Denken zu sich selbst
war. Nein, nein, aber nicht in der Weise, nicht in der Weise, dass es das jetzt auflösen würde in sich. Ne? Das ist nur die Forderung. Soll, wenn man endliches Ich ist und das absolute Moment in sich hat, sollen wir zu dieser reinen Identität kommen. Das ist die sittliche Forderung. Ja? Aber Faktum ist, dass ich als endliches Ich genau diese Dreiheit bin. Das absolute Moment in mir habe und deshalb in mir die Differenz von Ich und Nicht-Ich ertragen kann und vorfinden kann und erkennen kann. Ja? Das ist genau die Dreiheit, die wir vorher schon geschildert haben. Ja? Die resultiert hier. Eine Identität, die vorausgesetzt ist, aber die auf Inhalte bezogen ist, auf die unmittelbare Differenz, auf die Endlichkeit bezogen ist und genau das tut, was die Endlichkeit überhaupt ermöglicht, nämlich die beiden Seiten aufeinander beziehen.
Ja? Also dieser dritte Grundsatz kann erklären, wie die Problematik dieser Differenz sozusagen gelöst oder vermittelt werden kann. Aber kann dieser dritte Grundsatz auch erklären, warum die Differenz entstanden ist? Oder warum sie entstehen musste,
ja, ja. Sagen, ja, ja.
Ja, ja. Warum wollte das absolute Ich sich?
Ja, ja, genau. Sie haben schon recht. Ja. Das ist der nächste Schritt, auf den komme ich noch. Ne? Fichte geht da in einer ganz speziellen Weise um damit. Ne? Die ich schon ein bisschen angedeutet habe, die sich dann nur noch einmal klarer herausstellt. Ne? Aber Herr Benesch, es ist eigentlich nur die Dreiheit, die wir vorher schon gehabt haben. Ne? Und der erste und der zweite Grundsatz sind nur der Versuch, diese Dreiheit aufzutrennen. Da hätten wir zuerst die bloße Identität, nachher die bloße aporetische Differenz. Ne? Und das eigentlich Wirkliche ist erst, wenn beides zusammen da ist. Die Identität, die die Differenz in sich hat. Ne? Also, wir haben gesehen, idealistisch in dem Sinn, dass das Nicht-Ich auch im Ich verortet wird. Es muss selbst in irgendeiner Weise was Geistiges sein. Die Empfindungen sind immer schon bewusst. Und wenn wir jetzt über die Empfindungen hinaus fragen, was denn ihre Ursache sei, dann denken wir wieder einen Gegenstand als Grund. Und das ist sowohl die Empfindung in uns als Bewusstsein, als auch der äußere Gegenstand, der die Empfindungen hervorgerufen hat. Das ist auch wieder nur ein Gedanke in uns. Also wir kommen über unser Bewusstsein nicht hinaus. Typisch idealistisch. Aber es ist natürlich auch so, dass es Wissen und Erkennen überhaupt nur geben kann, wenn ein solcher Anstoß vorhanden ist. Also, wie ich das sage, Anstoß und meint damit das Nicht-Ich, das einen Inhalt ins Ich hineinbringt, oder den Inhalt markiert. Also, das heißt, die Wahrheit des theoretischen Erkennens, jedes Wissen, jedes Erkennen, ist abhängig von einem solchen Anstoß und bleibt dadurch immer auf die Endlichkeit bezogen. Das, was wir hier sagen, der Grundsatz, der dritte Grundsatz, der diese Dreiheit formuliert, der ist zugleich auch wieder eine Bestätigung der Endlichkeit unseres Erkennens. Weil die Differenz mit dabei ist. Aber wer andererseits eben das Nicht-Ich trotzdem nur im Geist angesiedelt wird, ne, kann man wieder umkehren und sagen, es muss die Differenz selber aus der Absolutheit des Geistes kommen. Ne? Also einerseits muss immer schon eine Endlichkeit da sein, aber weil wir idealistisch hinschauen, fällt sie in das Geistige herein, daher muss der eigentliche Grund das Geistige sein. Wir müssen also auch, wie Sie jetzt gerade gefragt haben, wir müssen also auch diese Endlichkeit bzw. diese begrenzte Dreiheit des theoretischen Wissens noch einmal in den absoluten Moment begründen. Und die Frage ist jetzt, wie Fichte dieses Begründungsverhältnis handhabt. Also jedenfalls theoretisch lässt sich's nicht einholen, weil sonst der Grund immer noch auf Differenz bezogen ist. Theoretisch gehen wir immer aus von der Differenz Ich-Nicht-Ich oder Subjekt-Objekt, ne? Sonst hätten wir gar keinen Inhalt im Erkennen und daher können wir von dort her das Absolute als solches auch nicht einholen. Und wenn wir es theoretisch denken, dann verliert es seine Absolutheit, ne? Dann ist es schon rückbezogen auf die Endlichkeit. Daher setzt Fichte etwas voraus, was sich nicht mehr theoretisch einholen lässt, sondern nur mehr praktisch. Das haben wir auch nicht schon gesagt. Ne? Dieses vorausgesetzte Unbedingte kann nur sich selbst erfassen. Im unmittelbaren Bewusstsein vom Sittengesetz. Ne? Unmittelbares Bewusstsein heißt in dem Fall, es wird nicht reflektiert und theoretisch abgeleitet, sondern es ist eine bloße intellektuelle Anschauung. Ja? Nicht ein theoretisches, diskursives Wissen, sondern eine unmittelbare Anschauung seiner selbst. Intellektuelle Anschauung, das ist so ein Terminus, den Fichte von Kant übernimmt, der bei Kant aber eine andere Funktion hat und eine andere Bedeutung hat. Und das absolute Ich hat also seine Realität nur in einem endlichen Ich, das eben in der Weise durch Sittengesetz unendlich über seine eigene Endlichkeit hinausstrebt. Mit anderen Worten, das heißt, dieser Übergang vom ersten zum zweiten und zum dritten Grundsatz kann überhaupt nicht theoretisch abgeleitet werden, sondern er wird nur praktisch, moralisch gerechtfertigt, dass er überhaupt vorhanden ist. Ja? Es hat einen moralischen Sinn, dass diese Endlichkeit, die über sich hinausstrebt, vorhanden ist. Und der Sinn, der da drinnen steckt, ist eben nur der, dass es als endliches Subjekt diese Identität anstrebt. Ja? Also, dass es sittlich ist. Das ist der einzige Sinn, den diese Endlichkeit hat. Die Realisierung der Freiheit. Ja? Das absolute Moment in uns wird vorausgesetzt und lässt sich nur als solches ergreifen in praktischer Weise. Und verwandelt sich dadurch eben in das Sittengesetz und soll sich dann entsprechend in Handlung verwandeln. Ja? Also das ist die Rechtfertigung für unsere Endlichkeit. Es gibt eigentlich diese Einsicht in das Sittliche, in unsere Freiheit, wieder nur zusammen mit der Endlichkeit. Ja? Wenn wir endlich sind, dann streben wir danach. Das bleibt nach wie vor bestehen für Fichte. Und wir könnten dann natürlich kritisch darauf hinweisen, dass damit ja eigentlich die ganze praktische Dimension auch wieder, genauso wie die theoretische, von Endlichkeit durchsetzt ist und von der Endlichkeit abhängig ist. Aber hier macht Fichte nicht mit, er beharrt darauf, dass diese Identität als absolutes Moment vorausgesetzt ist und dass es daher nicht abhängig ist von der Endlichkeit, sondern für die Endlichkeit den Grund angibt oder eben eine Sinngebung für das Endliche darstellt. Man könnte sagen, auf den beharrt er einfach, weil er eben der Ansicht ist, dass in der Differenz aller Endlichkeit ein absolutes vorausgesetzt sein muss. Also von diesem absoluten Moment her bekommt unsere Endlichkeit des Ich die moralische Sinngebung, dass eben die Freiheit realisieren soll. Und anders ist die Freiheit nicht wirklich, als indem jemand danach strebt, aus Freiheit. Und andererseits, das Nicht-Ich bekommt seine Sinngebung dadurch, dass es Material für die Pflicht ist. Also an diesem Nicht-Ich sollen wir uns betätigen. Ja? Anders können wir nicht handeln. Es kriegt also keine theoretische Ableitung, sondern es kriegt nur eine praktische Sinngebung, die ganze Endlichkeit. Ja? Das ist natürlich jetzt theoretisch enttäuschend, ne? Aber immerhin, es ist eine andere Ebene. Sie sehen auch, es hat dann doch noch gewisse Anklänge an Kant, ne? Wo ja auch die theoretische Sphäre nur die Bedingtheit erfasst und darüber hinaus das Unbedingte auf praktische Weise geleistet werden muss. Aber natürlich müssen wir auf das jetzt nicht eingehen und uns darauf verlassen und das hinnehmen, sondern wir können schon deutlich zeigen, dass Fichte damit im Grunde genommen nur die Aporetik der idealistischen Begründung wiederholt. Ja? Dass er nicht wirklich aus der Endlichkeit zu einem Absoluten hinaufsteigen kann. Wir haben ja schon gesehen bei Platon, ne, der auch versucht hat, dieses absolute Moment für sich allein herauszuheben, dass der Rückbezug auf die Endlichkeit nicht zu streichen war. Und bei Fichte ist es jetzt so ähnlich. Ne. Er geht ja auch von seiner unmittelbaren Differenz aus, Subjekt, Objekt, ich, nicht ich, ne, und meint, dass es in dem Absoluten vermittelt werden muss. Der sich in einem Grund, der sich selber weiß und von dem, den er zumindest praktisch jetzt immer ablöst, vom Endlichen. Ne. Und Fichte ist aber der Ansicht, dass er diese Problematik des Einflusses der Endlichkeit reduzieren oder einschränken kann auf das theoretische Wissen. Das praktische Wissen ist davon unabhängig, das hat eben ein unbedingtes, absolutes Maß in sich. Der Begriff des Guten einfach als solcher ist immer schon da, den müssen wir zur Kenntnis nehmen, es ist ein absoluter Anspruch in uns. Der bleibt da fest dabei, Beschränktheit des Theoretischen, aber Absolutheit des Praktischen. Und er interpretiert eben dieses Denkende als solches, das da vorausgesetzt ist, allem theoretischen Wissen noch, ne, das wir theoretisch aber nicht einholen können, das interpretiert er dann eben als intellektuelle Anschauung und als Freiheit. Also in praktischer Weise. So wird es interpretiert. Und von dort her versucht er dann, in Anknüpfung an Kant wieder, sogar das abzuleiten, was in diesem Begriff der Freiheit noch nicht drinnen steckt, nämlich die Unsterblichkeit und Gott. Ja? Auf der einen Seite meint er prinzipiell, dieses Streben muss unendlich vor sich gehen, und zwar deshalb, weil die Freiheit nur wirklich ist, wenn wir eine Endlichkeit haben. Wenn wir also das Nicht-Ich noch haben, wenn das Ich dem Nicht-Ich gegenübersteht, dann können wir die Freiheit betätigen und die Identität anstreben. Aber wenn jetzt das Nicht-Ich wirklich völlig aufgehoben würde ins Ich, dann würde die Freiheit selber auch verschwinden. Dann würde auch die Freiheit vernichtet. Daher muss dieser Prozess der Überwindung des Nicht-Ich ins Unendliche gehen. Das heißt, wir müssen ein ewiges Leben haben, ne? Unsterblich sein. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch das Postulat Gottes, weil eben prinzipiell in einer moralischen Welt die sittliche Handlung gelingen muss und die unsittliche Handlung misslingen muss. Ne? Deshalb muss es einen Gott geben, der das installiert. Der Gott ist eigentlich die moralische Weltordnung. Eine reine Kraft, also selbst ein Wille, der eben das ermöglicht, dass die sittliche Handlung gelingt und die unsittliche misslingt. Das sind seine Postulate Unsterblichkeit und Gott. Und die sind natürlich in sich sehr problematisch, weil, wenn man jetzt, ich mache das nur ganz kurz noch und führe es dann nächstes Mal ein bisschen aus noch. Wenn man sagt, die Freiheit darf ihr eigenes Ziel oder das Sittengesetz darf sein eigenes Ziel überhaupt nicht erreichen, weil es sonst selber außer Kraft gesetzt wird, dann wird die ganze Sache sinnlos. Ja? Ein unendliches Streben, das überhaupt nie ans Ziel kommen darf, ja, das verliert seine Verbindlichkeit. Und das andere ist, dass die moralische Welt ja auch nur immer ein vorläufiges Gelingen der sittlichen Handlung ist, denn sonst müssten wir ja nicht unendlich weiter handeln. Ja? Sonst wären wir am Ziel. Ja? Also kann auch hier die moralische Welt nur eine begrenzte gute Welt sein. Und so ein relatives Gut braucht auch nicht einen absoluten Grund, sondern nur einen relativen Grund. Da kann man also von dieser moralischen Welt, die selber noch mit Endlichkeit durchdrungen ist, nicht auf ein schlechthin absolutes schließen. Ich bringe das nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher, wir sind jetzt am Ende. Danke.